Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Schönen guten Morgen. Der Sonntag, den wir mit dem neuen Gesicht der ARD-Tagesschau verbringen. Konstantin Schreiber, willkommen hier bei uns.
Ja, schön, dass ich hier sein kann.
Journalist von Beruf, dementsprechend bist du natürlich ein notorischer Kaffeetrinker, oder?
Ich liebe Kaffee, ja genau. Ja. Gut, aber da gibt es ja unterschiedliche Typen. Also manche trinken auch gerne schwarzen Tee, was ich überhaupt nicht mag. Mhm. Also entweder einen schönen starken Kaffee, also sprich Espresso oder... Ich trinke auch mal ganz gerne grünen Tee tatsächlich.
Grünen Tee zum Frühstück und ansonsten zum Essen eher deftig oder ganz normal?
Also deftig denke ich nicht. Ich bin kein großer Frühstücker, da bin ich eher sehr südländisch.
Mit Kaffee also, hast du genug.
Genau, mit Kaffee reicht morgens, mittags eine Kleinigkeit, aber ich esse gerne viel abends.
Was viele nicht wissen, in der arabischen Welt ist Konstantin Schreiber schon seit Jahren ein wirklich großer Star. Vor allem auch viele weibliche Fans hat er dort. Auch darüber unterhalten wir uns in den nächsten Minuten hier auf Südtirol 1. Schönen Sonntag ins Land. Konstantin Schreiber, ein Name, der Ihnen entweder schon bekannt vorkommt oder den Sie so schnell bestimmt nicht vergessen werden. Er ist der neue Mann der ARD-Tagesschau. Ja, Nachrichten präsentieren, das ist für dich nichts Neues. Die ARD ist dann vielleicht doch eine andere Nummer eher so grundsätzlich.
Ja, sicher. Also ich meine, die ARD ist... oder die Tagesschau natürlich so eines der Kronjuwelen des deutschen Fernsehens, das muss man so sagen. Ich meine, die älteste noch bestehende Nachrichtensendung, eine der ältesten überhaupt noch bestehenden Fernsehsendungen in Deutschland. Ich vergleiche sie immer so ein bisschen mit der Queen, ja. Also sie war für die meisten Menschen in Deutschland schon immer da, ist ein bisschen in die Jahre gekommen, aber schwebt im Grunde über allem. Also was Reputation, Seriosität angeht, hätte ich nie gerechnet, dass ich da mal hinkomme tatsächlich.
Mit dir wird die Tagesschau um einiges jünger. Bist du eigentlich gleich gut aufgenommen worden oder wie war das für dich jetzt?
Ja, von den Kollegen. Nein, da kann ich, also ich würde es glaube ich sonst auch tatsächlich nicht tun, aber ich kann auch da nichts Negatives sagen. Also nein, warum sollte es auch so sein? Also das es ist eine sehr große Redaktion. Es gibt ja zwei Teams, ein Planungsteam und ein Sendeteam. Das ist ein bisschen anders als in manchen anderen Redaktionen. Also es wird getrennt zwischen den Leuten, die die Sendung planen und denen, die sie nachher dann letztlich abfahren. Das gibt wie in allen Schichtbetrieben sehr großen, was heißt Durchlauf, aber es dauert sehr, sehr lange, bis man alle Leute auch getroffen hat. Und da ist die Tagesschau auch im Vergleich zu anderen Redaktionen schon sehr, sehr groß. Also ich habe noch nicht alle getroffen, aber es ist natürlich hochprofessionell vom Umgang und sehr kollegial und sehr nett.
Baujahr 79, aufgewachsen in Niedersachsen. Wie gut kennst du eigentlich Südtirol?
Gar nicht. Ich war einmal in meinem Leben in Österreich, obwohl ich in Passau studiert habe. Ich habe es einmal über die Grenze geschafft, die ja direkt am Fluss war. War da in Salzburg. Was mir sehr gut gefallen hat, ich habe es nie nach Wien geschafft, leider, und nach Südtirol schon mal gar nicht. Wir hatten einmal, kann ich mich daran erinnern, den verwegenen Vorsatz mit dem Auto irgendwie für einen Tag nach Südtirol zu fahren von Passau aus und haben es eben dann wirklich nur bis Salzburg geschafft und sind dann da geblieben
sozusagen.
Ja, weil allein das hat schon so lange gedauert, sich das alles anzuschauen, da sind wir nicht weitergekommen. Ich kenne es überhaupt nicht und freue mich, ich habe mich sehr auf die Reise gefreut. Ich genieße es sowieso, wenn ich mal außerhalb der großen Städte irgendwie wo sein kann, wo irgendwie schöne Natur ist. Ich mag die Alpen sehr gerne, die Berge, also von daher freue ich mich sehr, hier zu sein.
Bist du eigentlich Naturmensch?
Sehr.
Schon?
Sehr. Also für mich ist das ganz wunderbar.
Weil teilweise warst du ja auch in der Schweiz, gell? Einige Zeit lang.
Meine Eltern, die dort eine ganze Zeit lang einen Standpunkt hatten, also eine Wohnung, und dadurch kenne ich die Schweiz, das war alles ganz gut. Aber zum Beispiel auch in Island bin ich häufig gewesen, weil ich das unglaublich toll finde. Oder wenn wir die Möglichkeit haben, einfach in Berlin mal ins Umland zu fahren. Also für mich ist das ganz, ganz wichtig. Ich finde das großartig.
Ich habe es vorhin am Anfang der Sendung gesagt, Konstantin Schreiber ist in der arabischen Welt schon sehr bekannt. Aber warum? Darüber sprechen wir gleich hier aus Südtirol 1. Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück heute mit dem deutschen Erfolgsjournalisten Konstantin Schreiber. Ja, bevor er im deutschsprachigen Raum bekannt wurde, war er in der arabischen Welt eine Berühmtheit. Du sprichst ja fließend Arabisch. Dann sag mal schönen guten Morgen auf Südtirol 1.
Sabah al-Khair ala Radio Südtirol 1.
Wahnsinn.
Naja, das ist jetzt nicht die hohe Kunst, guten Morgen zu sagen.
Seit 2011 moderierst du ja eine ägyptische Wissenschaftssendung zu vergleichen mit Galileo. Wie kam es unterm Strich zu diesem Engagement?
Naja, es war Zufall. Also ich bin gut befreundet mit einem Filmproduzenten in Berlin, der ganz gute Kontakte ins Ausland hatte, unter anderem zu einem ägyptischen oder dem größten ägyptischen Privatsender OnTV. Und der Programmdirektor suchte damals 2011 tatsächlich gezielt nach einer Wissenschaftssendung, die er im Ausland dazu kaufen wollte. Es gab damals ein Programm auf Al Jazeera, Arn Kathab, also im Fokus ungefähr heißt das übersetzt, die sehr erfolgreich war. Und wie es dann so ist, wenn eine Sendung erfolgreich ist, suchen auch andere Sender natürlich nach ähnlichen Konzepten. Nach ähnlichen Formaten. Und der suchte eben für sich danach. Der war in Kairo auf einer deutschen Schule, der Programmdirektor. Also es gibt eine Mittelschicht in Ägypten, die sehr deutsch geprägt ist, weil es mehrere deutsche Schulen gibt, die dort einen sehr guten Ruf genießen. Der hat auch in Deutschland studiert und hat deswegen auch, wenn es um Wissenschaft, um Ingenieurskunst und so weiter ging, der verband das auch gerade mit Deutschland und hat deswegen gezielt in Deutschland gesucht. Und über diesen Kontakt, dann hat halt der Bekannte von mir gesagt, na, er hat sogar einen deutschen Moderator, der könnte das auf Arabisch machen. Und über so eine Schleife kam dann die Anfrage und kam die Möglichkeit, da zu moderieren.
Hand aufs Herz, für wen machst du lieber Fernsehen? Für uns Europäer oder doch eher für die Araber? Da gibt es sicherlich einen Unterschied, oder wie man Fernsehen macht.
Ich kann das gar nicht so vergleichen, einfach weil die Arbeitssituation auch ganz unterschiedlich ist. Ich bin ja da nicht in einem täglichen Redaktionsablauf eingebunden. Das ist ja so, dass wir einen Zuschlag bekommen über eine bestimmte Zahl von Sendungen im Jahr, die wir dann in Blöcken an mehreren Terminen im Jahr in Ägypten produzieren. Also ich bin so 2 oder 3 Mal im Jahr in Ägypten unten, dann drehen wir 6 bis 8 Sendungen am Stück, da bin ich wieder weg. Also das ist was anderes als ein Redaktionsalltag in Deutschland. Ich möchte beides eigentlich nicht missen. Also natürlich ist das für mich eine ganz wertvolle also was heißt Erfahrung? Also ich bleibe dadurch natürlich auch ganz besonders irgendwie am Puls der Zeit, was auch mediale Entwicklung, politische Entwicklung in Ägypten angeht. Von daher ist es für mich bereichernd wichtig und sehr, sehr toll, das machen zu können. Aber mein Heimatmarkt, wenn man es so nennen will, ist natürlich Deutschland.
Also wird das auch immer so bleiben?
Was heißt, wird es immer so bleiben? Also ich bin jetzt bei der ARD, bei der Tagesschau und plane damit, dass ich da bleiben werde.
Ja. Genau. Journalisten arbeiten eigentlich immer. Das unterstreicht wahrscheinlich auch unser Sonntagsgast heute, Konstantin Schreiber. Stimmt, oder?
Dass man immer arbeitet.
Ja, oder? Journalisten sind eigentlich immer.
Das ist insofern eine gute Frage, also meine Frau ist auch Journalistin. Ich meine, wir reden natürlich häufig auch zu Hause über Dinge, die schon irgendwo einen Arbeitsbezug haben, aber jetzt nicht im engeren Sinne.
Ich bin jetzt Journalist und ich arbeite.
Ja, genau. Ja. Insofern kann man das schwer sagen.
Also, sagen wir es anders. Du hast dein Hobby zum Beruf gemacht. Oder deine Leidenschaft?
Ich gebe schon recht, man nimmt natürlich mehr Dinge mit nach Hause als vielleicht in anderen Berufen. Vielleicht auch gerade, wenn es um so Projekte geht, wie ich es in den letzten 1-2 Jahren gemacht habe, weil sie ja wirklich mit einem selber verknüpft sind. Also das heißt, es kann auch im Grunde kein anderer diese Dinge für einen übernehmen. Und dann, setzt man sich abends zu Hause nochmal damit auseinander. Manchmal träumt man davon, überlegt nachts, Mensch, wie machst du das nur? Wie kriegst du das jetzt hin? Also das stimmt schon. Man nimmt vielleicht mehr als in manchen anderen Berufen die Dinge auch noch mit nach Hause mit in die Nacht und grübelt über Dinge rum, weil man irgendwie überlegt, wie kann man es noch besser machen, irgendwas stimmt noch nicht, wie kriegt man das jetzt hin?
Wenn du jetzt nicht überlegst oder vor der Kamera stehst, was machst du dann am liebsten? Also wie schaut deine Freizeit aus?
Naja, also die letzten 2 Jahre war das mit der Freizeit so eine Sache, da war das schon sehr knapp. Also weil eben dann noch tatsächlich das Kind dazu kam, was ja auch seine Zeit
beansprucht
und haben soll. Ja. Und wenn beide berufstätig sind und dann tatsächlich so 1-2 Sachen passieren, die doch eine bestimmte Prominenz in Deutschland bekommen haben, dann bleibt für freie Zeit wirklich wahnsinnig wenig Platz. Also das wird jetzt gerade ein bisschen besser wieder, dadurch, dass sich das alles auch zurechtgeruckelt hat. Aber es war eine Zeit lang, also auch so, weil natürlich die gesellschaftlichen Debatten in Deutschland so unglaublich präsent waren und 1-2 Dinge, die ich da gemacht habe, eben durchaus auch eine gewisse Sichtbarkeit erreicht haben. Also wir hätten schon mal gerne mehr Zeit gehabt, auch mal schön essen zu gehen oder Ausflüge zu machen. Oder also wo ich immer sehr sklavisch immer noch bin, ist tatsächlich zum Sport zu gehen. Das versuche ich irgendwie morgens oder abends noch einzubauen. Ja. Aber das ist auch trotzdem schon ziemlich,
Da tankst du neue Kraft wie sonst noch insgesamt, weil ansonsten hält man das ja nicht durch.
Ja, genau. Also ich finde, das ist eine wunderbare Methode, doch nochmal kurz auf andere Gedanken zu kommen, weil ab einem gewissen, sag ich mal, Anstrengungsgrad konzentriert man sich eben doch auf andere Dinge. Und dadurch kriegt man schon den Kopf frei. Das habe ich mir während meines Jurastudiums so angewöhnt, während des Examenstresses. Genau, also da das ist wirklich ein guter, man macht eine Zwangspause ab einem gewissen Punkt irgendwie auf eine bestimmte Art und Weise und deswegen.
Wenn du jetzt nach Hause kommst und weißt, du bist alleine zu Hause, du hast Freizeit, was machst du dann lieber? Fernseher einschalten oder doch eher ein gutes Buch lesen, im Internet surfen?
Ich gucke fast nie fern.
Echt?
Naja, na, gut, wenn man
arbeitsbedingt,
ganzen, ja, na, ich wollte gerade sagen, wenn man den ganzen Tag in einem Raum sitzt, wo alle Fernseher gleichzeitig laufen, ist nicht das Erste, was man macht, wenn man nach Hause kommt, den Fernseher einzuschalten. Ja. Also berufsbedingt gucke ich mir Dinge an, ja, also auch Talkshows, wenn es Themen sind, die für mich wichtig sind, dass ich auch O-Töne oder die Dinge, die da besprochen werden, dass ich die präsent habe, auch Nachrichtensendungen und so. Aber das ist dann tatsächlich eher unterm Arbeitsaspekt. Mhm. Also die Berieselung mit dem Fernseher zu Hause findet jetzt so im Privaten eigentlich gar nicht statt.
Buch, Internet, gar nichts machen.
Ja, also ich nehme mir gezielt Bücher vor, die ich lese. Auch das dann tatsächlich aber häufig so unterhalb beruflichen Aspekten. Das sind dann eher Sachbücher, die aber auch so um Themen Islam, Integration, Zuwanderung, politische Debatten. Also insofern stimmt das schon. Auch das ist dann Teil von Arbeit, die man mitnimmt. Wenn es wirklich Freizeit ist, dann versuche ich das alles irgendwie auszublenden. Dann geht es wirklich darum, irgendwie mal rauszufahren.
Zeit zu genießen mit der Familie.
Genau, da findet sowas eigentlich dann nicht statt. Aber das ist sehr, sehr wenig tatsächlich.
Konstantin Schreiber, genieß mit uns diesen Sonntagscafé. Dazu gibt es auch seine Lieblingsmusik. Südtirol 1 Musikchef spielt da gegen 22:30 bei uns. Schönes Wochenende, Südtirol.
Feuer und Flamme. Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Wir haben in der letzten halben Stunde schon einiges über den wirklich sympathischen ARD-Journalisten Konstantin Schreiber erfahren. Bei welcher Musik drehst du jetzt im Auto lauter?
Oder sagst du? Ja, ich habe neulich mit Erschrecken festgestellt, dass ich total weg bin offenbar von aktueller Musik. Naja, auch das vielleicht so ein bisschen dem geschuldet, wenn irgendwie so viel los ist, so viel Trubel und man im Tunnelblick die ganze Zeit an seinen Projekten arbeitet.
Welchen deiner Lieblingshits dürfen wir spielen?
Der Sachen, da wird man tatsächlich auf dem falschen Fuß erwischt.
Habe ich das jetzt tatsächlich geschafft?
Ja, weil ich, also wenn es um meinen persönlichen Musikgeschmack geht, dann bin ich ja eher so ein bisschen retro. Also ich finde den 70er und
das passt schon.
Die 80er irgendwie ganz großartig, irgendwie Hotel California oder sowas.
Die Eagles spielen wir gerne auf Südtirol 1 für dich und für alle Südtirol 1-Hörer. Konstantin Schreiber, neuer Mann der ARD-Tagesschau, der im letzten Jahr sogar mit dem Krimi-Preis ausgezeichnet wurde. Für Machaba, haben wir das richtig ausgesprochen?
Nein. das verlange ich aber auch von keinem.
Nein, sag.
Machaba.
Aha. Für Machaba habe ich das jetzt richtig ausgesprochen?
Wie ist es richtig? Nein, man kann aber dieses H ein bisschen schwer lernen. Also es ist kein H, sondern es ist ein H.
Machaba.
Schon besser.
Auch nicht.
Ich konnte mir das immer ganz gut merken am Anfang, weil gesagt wurde, es ist, als wenn ein Kamel durch die Wüste geht und irgendwie Durst hat, dann lächelt man so. Und das ist also das Haar, was man da aussprechen muss. Also Machaba.
Okay. In dieser Sendung erklärt Konstantin Schreiber arabischen Einwanderern in Arabisch die Eigenheiten des Lebens in Deutschland. Was bedeutet dir dieser Grimme-Preis?
Naja, also der Grimme-Preis, muss man dazu sagen, ist die höchste Fernsehauszeichnung, die es gibt. Also es gibt natürlich andere Preise wie den Fernsehpreis zum Beispiel, die aber wesentlich stärkeren, ich wollte gerade sagen, genau, also das Traumschiff oder so kriegt einen Fernsehpreis, aber ein Grimme-Preis ist wirklich schon was ganz Altehrwürdiges, von dem ich eigentlich nie gedacht hätte, dass ich den überhaupt mal bekomme. Mhm. Also wer hat einen Grimme-Preis bekommen? Schalatour, Klaus Kleber, also wirklich Namen, die ganz, ganz, ganz weit oben sind. Dass ich den mit so einem Projekt doch relativ jung bekomme, hat mich selber ziemlich umgehauen. Das muss man schon sagen. Mhm. Also von daher habe ich lange gedacht, das kann doch gar nicht wahr sein. So. Und das muss man auch sagen, das hat so in der Wahrnehmung auch in der Akzeptanz, auch im Kollegenkreis, also was heißt Akzeptanz im Kollegenkreis, der wird ja ohnehin oder wurde ohnehin sehr gewertschätzt, was wir da gemacht haben bei NTV mit dem Projekt. Aber das hat noch eine ganz besondere Form der Anerkennung tatsächlich.
Flüchtlinge bei uns in Europa, ein wirklich teilweise immer noch heikles Thema, zu dem du sicherlich eine ganz klare Meinung hast.
Das weiß ich immer nicht.
Also mir wird das willkommen, herzlich willkommen bei uns. Rein, so wie es Deutschland gemacht hat?
Oder? Die Sendung, die wir gemacht haben zum Beispiel, die hieß ja Marhaba, Ankommen in Deutschland. Mhm. Also wir haben ganz bewusst nicht gesagt, Willkommen in Deutschland. Also uns ging es da nicht darum, die Leute sozusagen einzuladen, sondern eher praktische Lebenshilfe zu geben. Und das nicht mit so einer politischen, mit so einem auch politisch geprägten Begriff zu verbinden. Ja, also mir wird immer auch latent unterstellt, dass ich so eine ganz klare Haltung habe, die da lautet, kommt ruhig.
Pro,
Das ist so nicht der Fall. Also ich finde schon, dass wir als Europa aufgrund unserer Geschichte und mit unseren Werten, die wir vertreten, auch durchaus eine Verpflichtung haben, Menschen in Not zu helfen. Und wenn wir sehen, wer alles im Mittelmeer, also wenn da Kinder ertrinken,
genau,
in solchen fürchterlichen Bildern, die, glaube ich, sehr viele von uns auch eben mitgenommen haben, dann ist das für mich keine Frage, dass man solche Leute nicht sterben lässt. Das fand ich zum Beispiel aber auch zu Beginn dieser Flüchtlingskrise, wie wir sie ja nennen, irgendwie ganz spannend. Ich kann mich da dran erinnern, ich bin einmal bei NTV damals noch in den Sender gekommen und da kam mir eine Wettermoderatorin morgens in der frühen Schicht total aufgelöst entgegen und die war fix und fertig und ich wusste gar nicht, was los ist. Und da habe ich sie gefragt, was ist denn los? Und da meinte sie, ja, sie also hatte selber Zwillinge und sie hätte abends Bilder von einem toten Kind auf dem Wasser gesehen. Was
genau, ja, das ist...
Und das hätte sie irgendwie nicht mehr losgelassen. Also die fand das hat die so mitgenommen. Und ich habe eigentlich immer gedacht, die ist so eine rheinische, also aus Köln eben damals, so eine rheinische Frohnatur, ein bisschen oberflächlich und so. Das hat die aber noch lange Zeit richtig, richtig bewegt. Und das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich das ganz häufig beobachtet habe, dass diese Bilder und diese Dinge doch mit vielen Menschen was gemacht haben. Und das ist ja eigentlich bei allen schrecklichen Dingen, die so links und rechts oder die ja da stattgefunden haben, eigentlich doch was Tolles, dass es doch bei vielen so einen natürlich-menschlichen Reflex ausgelöst hat. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, und das ist so das Faktum auch, man kann nicht alle nach Europa holen. Also da muss man, das muss man auch nicht groß, glaube ich, wie soll man sagen, begründen oder ausarbeiten. Also wenn man sich sieht, wie viele Millionen Menschen in Ländern leben, in denen die Lebensbedingungen schlecht sind, kann man nicht sagen, dass das die Lösung ist. Insofern müssen die Sachen, muss es woanders ansetzen oder muss das Ziel sein, dass die Menschen in ihren Heimatländern leben können und wollen. Da ist natürlich das Problem, dass wir nur sehr begrenzt Möglichkeiten haben, das wirklich auch zu steuern oder zu unterstützen. Man kann natürlich Geld geben und so, aber wenn man sich Länder anschaut wie Syrien oder Libyen, da ist es damit nicht getan. Also ich habe da kein Patentrezept, aber ich finde eben, es ist zu undifferenziert, da zu sagen, Refugees welcome oder dass ich das blanko unterstütze. Eine Lösung ist es nicht, Menschen Fluchtwege nach Europa, also dass man sagt, das ist das Heil oder das ist jetzt irgendwie die Lösung für eure Armut oder für eure Not. Das greift zu kurz.
Wie lange glaubst du, wird uns diese Flüchtlingskrise noch beschäftigen?
Ach, das ist, die Flüchtlingskrise geht ja einher mit ganz anderen großen Themen, also wie eben Integration, weil das Thema vor allem muslimische Zuwanderer und wir dadurch ja noch viel drängender wird. Das ist ja seit Jahren im Grunde ein Thema, gerade auch in Ländern wie Frankreich natürlich, die da traditionell schon größere Reibungspunkte mit haben. Italien kann ich es nicht beurteilen letztlich. Aber es hat nochmal, glaube ich, diese Problematik wesentlich präsenter gemacht. Und ich glaube, das jetzt unabhängig von der Flucht an sich, aber die Frage, wie entwickeln sich unsere Gesellschaften, wie schaffen wir es irgendwie, mit muslimischer Zuwanderung friedlich irgendwie eine Gesellschaft zu entwickeln, das sind die ganz großen Themen unserer Zeit, weil das wird nicht weniger werden, das wird eindeutig mehr. Es gibt inzwischen in Berlin Stadtbezirke, in Neukölln zum Beispiel, da haben 70% der Kinder einen Migrationshintergrund. Davon, ich glaube, 50 oder 60 muslimisch. Also da sind immer noch Inseln, aber oder in Holland habe ich jetzt gelesen, in den Niederlanden wird bis 2050, glaube ich, waren es 40% der Gesamtbevölkerung einen Migrationshintergrund haben.
Wahnsinn,
ja. Das heißt, diese Fragen werden sich nicht von alleine bewältigen und das geht natürlich alles miteinander einher.
Ja, eine neue Stunde mit ARD-Tagesschausprecher Konstantin Schreiber steht bereits in den Startlöchern, gleich nach den Südtirol 1 Nachrichten.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam mit Konstantin Schreiber frühstücken, Journalist, Autor, Grimme-Preisträger und auch noch neuer Tagesschausprecher in der ARD. Für ihn läuft es derzeit wirklich rund. Nochmal willkommen bei uns am Frühstückstisch.
Ja, danke sehr.
Über deine Zeit in der arabischen Welt unterhalten wir uns gleich nochmal ausführlich hier am Sonntagsfrühstück. Schönen Sonntag. Feuer und Flamme, das Südtirol 1 Sonntagsfrühstück, heute mit einem Experten, der sich im Nahen Osten gut auskennt, Konstantin Schreiber. Schon als Schüler zog es ihn nach Damaskus beispielsweise. Damals hast du einige Monate bei einer syrischen Familie gelebt. Was ist dir aus dieser Zeit geblieben? Also woran denkst du jetzt ganz spontan bei mir am Frühstückstisch zurück?
Es war eine syrisch-christliche Familie. Das war für mich damals auch sehr prägend, weil ich glaube, ich wie viele Menschen vor allem an Islam denken, wenn sie an die arabische Welt denken. Und genau. Das hat sich bei mir, als ich dann da war, ganz anders dargestellt. Also natürlich ist auch Syrien auch zu dem Zeitpunkt mehrheitlich islamisch geprägtes Land gewesen. Aber zum Beispiel 15-20% der Bevölkerung von Damaskus waren damals Christen. Also das war jetzt nicht so, dass die nicht zu sehen waren, sondern die waren sehr, sehr prägend, vor allem weil es eine Mittelschicht, weil die vor allem eine Mittelschicht waren, weil die auch in der Politik sehr präsent waren. Das heißt, ich habe eigentlich ein Land damals kennengelernt oder von der Seite kennengelernt, die viele von uns und auch ich damals so gar nicht erwarten würden. Sehr mediterran würde ich es einfach beschreiben. Also vielleicht gar nicht so großer Unterschied zu Italien. Also die Frauen waren natürlich nicht verschleiert. Es war schon konservativ christlich auf eine bestimmte Weise, aber durchaus auch sehr europäisch in der Ausrichtung her. Also man hat natürlich in Europa studiert, konsumierte europäische Medien, europäisches Fernsehen. Also das hat mich tatsächlich sehr überrascht. Das wirkt auch so nach, also weil wir auch es gab Wallfahrtsorte für Christen, wo ich dann mit hingenommen wurde. Wir waren in Gottesdiensten. Also ich bin jetzt kein übermäßig religiöser Mensch. Ich war zwar auf einer katholischen Schule, und bin auch nicht ganz unreligiös, aber jetzt nicht übermäßig, aber das hat bei mir tatsächlich einen bleibenden Eindruck hinterlassen.
Du hast ja auch bei einer Zeitung im Libanon gearbeitet. Warum diese, sage ich mal, Affinität zu dieser arabischen Welt? Woher kommt das?
Ja, es hat sich dann eben dadurch einfach entwickelt. Also durch den Aufenthalt. Ich denke, wenn das sich nicht, und das war Zufall, das war private Kontakte, also wenn das nicht gewesen wäre, hätte sich das im Zweifel nicht entwickelt.
Doch, hast du Arabisch auch gelernt, oder?
Ja, genau, richtig. Also das war auch eine Zeit, muss man sagen, in Syrien, das war vor dem jetzigen Diktator unter Hafez al-Assad noch, das war halt auch ein anderes Land. Natürlich haben wir Syrien immer noch als ja, weit weg oder verschlossen oder sehr fremdartig in Erinnerung, aber unter dem jetzigen Diktator gab es tatsächlich schon eine Öffnung. Mitte der 90er sah das noch ganz, ganz, ganz anders aus. Da gab es überhaupt keine Ausländer. Also die Menschen haben mich angestarrt auf offener Straße, weil ich war wie so ein Alien, der da rumlief. Alle wollten auch irgendwie mich treffen. Das war ganz ungewöhnlich. Einer aus Deutschland, ein Europäer, der in Damaskus auf offener Straße rumlief. Also das war höchst ungewöhnlich so. Und insofern musste man damals auch tatsächlich die Sprache lernen. Es gab wenig Menschen, die Englisch sprechen konnten. Es gab ein paar Ältere aus der französischen Mandatszeit, die Französisch sprachen. Ich sprach kein Französisch. Und sobald man irgendwie mit den Leuten kommunizieren wollte, musste man in der Lage sein, ein bisschen Arabisch zu sprechen. Und es ist ganz erstaunlich, wenn man muss, gehen manche Dinge auf einmal wesentlich schneller.
Wie lange hast du dafür gebraucht, dass du so fließend jetzt sprichst?
Also du machst das schon. Ja, gut, das habe ich ja dann schon auch danach gepflegt. Also dass ich einfache Sachen sagen konnte und so ein bisschen Smalltalk machen konnte, das ging tatsächlich im Laufe dieser Zeit in Syrien, dass man wirklich auch Nachrichten verstehen, das ging da auch so ein bisschen dann schon, aber wirklich auch die Nachrichtensprache aktiv beherrscht, was ja wirklich eine große Trennung ist in der arabischen Sprache. So, Umgangssprache und Hocharabisch, riesengroßer Unterschied. Das hat schon nochmal richtig lang gedauert.
Konstantin Schreiber aus Südtirol 1, schönen Sonntag ins Land. Südtirol 1, gemütliches Wochenende, der Sonntag. Er gilt als Vermittler zwischen den Kulturen. Konstantin Schreiber, der neue ARD-Tagesschausprecher, lebt früher in Syrien und arbeitet heute noch als Journalist für mehrere arabische Sender. Stichwort Angst jetzt. Wann hattest du das letzte Mal so richtig Angst als Journalist?
Ich bin kein besonders ängstlicher Mensch. Also jetzt als Journalist das letzte Mal Angst. Ich habe ein paar Mal, also ich war mehrmals im Tschad in Zentralafrika und hab da Reportagen gemacht über den Tschadsee zum Beispiel, auch in Flüchtlingslagern im Osten. Also da gab es ein paar brenzlige Situationen.
Zum Beispiel, also da muss ich natürlich nachhaken. Also wurdest du bedroht, oder?
Also in Somalia wurde ich nicht bedroht, aber das war einfach, also wenn irgendwie lauter Leute, irgendwelche Milizen mit Maschinenpistolen um einen rumsitzen.
Nicht lustig.
Ja, genau. Also da habe ich mich ein, zwei Mal bei dem Gedanken ertappt, also wenn die dich jetzt hier hops nehmen wollen oder dir irgendwas antun wollen, dann könntest du es tun und keiner könnte dir helfen, so ungefähr. Aber das ist auch schon richtig lange her, das war 2007, 2008. Tschad war aber auch so in dem Zeitraum. Naja, ich war zum Beispiel dann in Abyshe, das ist so ein Flüchtlingslager oder eine Stadt im Osten des Landes, wo es diese Flüchtlinge aus Darfur dann in großen Zahlen gab. Das war einfach mit den Transportmöglichkeiten ganz schrecklich. Also da gab es so alte Flugzeuge, da würde ich heute auch nicht mehr einsteigen. Dann gab es eine Notlandung mit dem Flugzeug und weil da irgendwann ein Dichtungsring in der Luft rausgeflogen war und dann schlingerte das Ganze, die Sauerstoffmasken fielen runter und dann musste man da irgendwo notlanden. Ja, also da denkst du schon so, muss man sich das antun? Mhm. Und das würde ich heute auch nicht mehr machen tatsächlich.
Was viele immer noch beschäftigt ist die Frage, warum sprengen sich Menschen im Namen des Islams in die Luft?
Tja, ach, ich glaube, da kommen schon verschiedene Dinge zusammen, dass es tatsächlich Muslime gibt, die im Gegensatz zu vielen Menschen bei uns eine ganz andere, also wirklich auch einen ganz anderen, tieferen Glauben an das Leben nach dem Tod haben. Also für die ist das tatsächlich, also wenn man, glaube ich, sich in Europa umhört, würden doch die meisten sagen, naja, also wir haben dieses eine Leben, macht das Beste draus so ungefähr. Und da gibt es tatsächlich, es gibt Muslime, die eine andere Weltanschauung oder auch ein anderes Verständnis von Leben und Tod da haben. Also von daher, das habe ich auch selber kennengelernt, die wirklich fest daran glauben, es geht dann irgendwie entweder in der Hölle oder im Paradies halt weiter. Yeah. Und dann natürlich muss hinzukommen ein großes Maß an Verzweiflung. Also das ist natürlich keinerlei Rechtfertigung für irgendwelchen Terror. Und auch nicht bei allen, aber es gibt natürlich, wie soll man sagen, wenn die Lebensbedingungen ganz fürchterlich sind, gerade im israelisch-palästinensischen Konflikt, wenn dann irgendwelche Familienangehörigen getötet wurden oder eingesperrt sind oder so und man kein Einkommen mehr hat und auch ein klares Feindbild hat, was man dann dafür verantwortlich macht, dann kommen vielleicht Sachen zusammen mit so einer geringen Todesangst, wo das eine Option wird. Also ich kann es nicht nachvollziehen, das ist auch keine Rechtfertigung dafür, aber so kann man zumindest versuchen zu verstehen, wie es dazu kommt.
Und mit Konstantin Schreiber. Konstantin, was ist für dich persönlich die größte Herausforderung bei deinem neuen Job bei der ARD-Tagesschau? Warst du eigentlich das erste Mal nervös?
Es ging. Bei den
Kollegen?
Es ging. Ja, also das soll jetzt nicht so abgeklärt klingen, aber so in aller Regel würde ich ja sagen, was du eingangs auch erzählt hast, ist ja jetzt nicht wesentlich anders als das, was ich vorher gemacht habe. Das Studio ist ein anderes, die Marke ist eine andere, aber also sprechen.
Aber Druck ist schon da, denke ich mir, oder? Nicht?
Ja, da war ich ein bisschen zu naiv. Ich habe gedacht, ich stelle mich jetzt hier hin und lese das mal ab. Also ich habe anschließend gemerkt, es haben dann tatsächlich alle geguckt, ja. Das hätte mir auch vorher klar sein können. Aber irgendwie hatte ich das nicht so auf dem Schirm. Ich glaube, dann wäre ich vielleicht ein bisschen nervöser gewesen. Aber ich habe wirklich so gedacht, na Gott, also.
Ja, kenne ich, mache ich.
Wer wird sich das, also wer wird sich das anschauen, so nicht. Aber ich habe ein bisschen unterschätzt, dass tatsächlich flächendeckend auch bei anderen ARD-Sendern oder so, dass das Leute schon gesehen haben.
Wie können wir uns so einen typischen ARD-Tag in deinem Leben vorstellen? Also wann geht's da los und
ja. Ja, es kommt halt auf die Schicht drauf, spricht ja eben auch von Schichten, auf die Einsatzschichten drauf an, wenn man vormittags oder abends im Einsatz ist. Ich mache ja auch das Nachtmagazin, was ja keine gesprochene Nachrichtensendung ist, sondern ein moderiertes Magazin. Da ist die Vorbereitungszeit wesentlich länger. Da kommt man zum Beispiel kurz nach 15 Uhr und die Sendung ist ja erst nach Mitternacht. Aber kurz nach 15 Uhr ist die erste Konferenz. Da wird über Themen gesprochen, wird auch gesagt, mit welchen Interviewpartnern man vielleicht sprechen möchte. Und dann kann man auch erste Moderationsideen schon mal bauen. Manchmal gibt es dann Vorproduktionen, also dass der Interviewpartner nicht um Mitternacht geschaltet werden muss, sondern das macht man dann ein bisschen früher. Also da ist die Vorbereitungszeit wesentlich länger insgesamt. Wenn es um die Tagesschauen geht, kommt man in der Regel so 2 Stunden vor der Sendung. Dann gibt es auch natürlich Konferenzen, das heißt, also in der Runde spricht man darüber, was der Tag so bringt, wer was zuliefert. Ja, also Auch da kommt es sehr darauf an. Es gibt ja moderierte Sendungen, die wir da machen und sogenannte gesprochene Sendungen. Und da ist es dann tatsächlich so, dass man nur in Anführungszeichen Sprecher ist. Das heißt, man schreibt auch seine Texte nicht selbst. Mhm. Bei den moderierten Ausgaben schreibt man seine Texte selbst. Und bei den gesprochenen liest man tatsächlich das Geschriebene.
Mhm. Und da tust du dich leicht, also mit jedem anderen Text? Oder doch
Ach, das, eher ich finde die Mischung sehr, sehr spannend. Also das ist eine ganz tolle Sache. Also man hat, oder ich habe ein moderiertes Magazin wie das Nachtmagazin, was eine ganz andere Ansprechhaltung hat, was eine ganz andere journalistische Herausforderung hat an die Arbeit. Die gesprochene Tagesschau, naja, also es ist schon so ein bisschen das Hochamt, wie gesagt. Das ist die klassische Nachrichtensendung. Insofern finde ich auch das eine ganz, also wie gesagt, ich hätte nie gedacht, dass ich das mal mache, eine ganz spannende Herausforderung, und diese moderierten Ausgaben eben auch nochmal mit ein bisschen mehr eigenem Input. Also die Mischung macht's, wo ich wirklich gerade großen Spaß dran habe.
Wir schauen ein bisschen in die Zukunft. Wo siehst du dich in 10 Jahren?
Ach, das wurde ich schon während meines Volontariats in der Bewerbung gefragt. Ja,
genau.
Wo sehen Sie
das
sich in 10 Jahren?
Machen wir nochmal.
Meine Antwort war damals so wie heute.
Tagesschau.
Ich habe damals, glaube ich, ziemlich genau gesagt, ich plane die nächsten ein, zwei kleinen Schritte und habe keine Vorstellung davon, wo ich in 10 Jahren bin. Und das ist jetzt auch so. Also wenn man mich vor 10 Jahren gefragt hätte, all das, was da gekommen ist, hätte ich ja nicht ansatzweise vorhergesehen.
Aber dein großes Ziel, gibt es noch ein Ziel, wo du sagst, das möchte ich erreichen?
Ja, ich habe auch immer Leute bewundert, die mit 16 gesagt haben, sie wollen Pilot werden oder so. Ich hatte auch das nicht. Also ich habe kein großes Ziel. Kann man darüber streiten, ob das gut oder schlecht ist. Ich ziehe wahnsinnig viel Arbeitskraft oder Energie aus der Beschäftigung mit aktuellen Themen. Mhm. Also wie jetzt eben mit der Flüchtlingskrise, ich wusste ja nicht, dass die kommt. Oder
na klar.
Jetzt mit Islam und Integration, also es kommt jetzt ein neues Buch auch heraus, wir machen eine neue Sendung mit dem Moschee-Report. Wir schauen uns also an, was in deutschen Moscheen gepredigt wird. Das ist halt alles immer sehr kurzfristig. Ich gucke halt, was passiert und was sinnvoll wäre, zu machen. Jeder hat ja seine Stärken und Schwächen. Ich glaube, meine Stärke ist so, vor solchen aktuellen Hintergründen gute neue Ideen zu entwickeln. Mhm. Das macht mir großen Spaß. Mhm.
Privat, welche Ziele?
Dass wir
noch ein Kind vielleicht.
Das sollte ich jetzt vielleicht nicht öffentlich
diskutiert
zuerst dann ankündigen, aber nein, aber das große Ziel ist vor allem für uns, dass wir endlich gemeinsam an einem Ort leben, also dass diese Pendelsituation
aufhört. Weil du lebst wo?
Naja, gut,
du bist in Berlin, oder?
Ja, wir leben schon sozusagen gemeinsam in Berlin, aber die Tagesschau ist in Hamburg und ich bin hier schon relativ, also ich im Grunde ist es ein Fulltime-Job. Das heißt, ich bin sehr viel Zeit in Hamburg. Ich war vorher sehr viel Zeit in Köln, weil RTL, NTV da war.
Genau.
Ich mache das also schon eine ganze Weile jetzt, dass ich viel nicht da bin und viel pendel. Und ich glaube, das empfinden wir beide so, dass das nicht unbedingt unbegrenzte Zeit so weitergehen sollte.
Ja, wann kommt er uns das nächste Mal in Südtirol besuchen? Das ist noch eine Frage. Hören wir gleich um 11:30.
Feuer und Flamme, Ihr Sonntagsfrühstück mit Daniel Winkler.
Schönen Vormittag ins Land. Erst im März war Konstantin Schreiber bei uns in Südtirol auf Einladung des Raiffeisenverbandes. Was nimmst du aus Südtirol mit? Vielleicht irgendwelche Spezialitäten?
Na, so viel gesehen.
Kaminwurzen oder sowas.
Was? Wein?
Kaminwurzen?
Das also Wurst. Ach so, ja, ich esse kein Fleisch. Das ist natürlich,
okay.
Das ist, glaube ich, bei so lokalen Spezialitäten. Es ist zumindest, glaube ich, nicht ganz leicht, wenn ich das so sehe, oder? Es ist schon relativ viel Fleisch, was man
ja, schon ist. Haben wir nicht. Ja, bei Knödel könntest du mitnehmen.
Knödel, ich habe gestern Fisch gegessen tatsächlich.
Ja, gibt es auch ganz gut.
Fand ich ganz überraschend. Ich würde tatsächlich noch mal gern wiederkommen, ein bisschen länger, weil ich eben vorher recht viel gelesen habe und was ich mir gerne noch, also Meran oder sowas würde ich mir gerne mal angucken tatsächlich. Vielleicht auch noch mehr Richtung Sommer, habe ich überlegt, weil man dann vielleicht mehr noch draußen machen kann, außerhalb von Wintersport. So, das wäre vielleicht noch eine Überlegung. Ansonsten, Bolzano wollte ich jetzt sagen, es tut mir leid, Bozen, habe ich mir ein bisschen zu Fuß angesehen, fand vor allem, ja, wie soll man sagen, diese Mussolini-Architektur ganz, ganz beeindruckend.
Beeindruckend, sagst du dazu,
ja. Ja, okay. Beeindruckend, also unerwartet. Ja, ja. Also das würde man neben so einer beschaulichen Altstadt jetzt gar nicht, hatte ich nicht so auf dem Schirm tatsächlich vorher, aber erklärt sich natürlich mit der Geschichte. Ja, einfach eine wahnsinnig tolle Natur, das sieht man ja auf der Fahrt vom Flughafen her. Das war schon ganz toll.
Dann freuen wir uns auf deinen nächsten Besuch hier bei uns im Land. Kein Sonntagsfrühstück beenden wir ohne unser Frage- und Antwortspiel hier in Feuer und Flammen. Heute mit Journalist und ARD-Tagesschau-Moderator Konstantin Schreiber. Also meine Sätze ganz einfach komplettieren, bitteschön. Mhm. Der Islam ist...
Eine Herausforderung.
Meine Arbeit als Journalist...
Macht mir viel Spaß.
Ausspannen kann ich am besten...
In der Natur bei einem guten Buch.
Wenn ich vor der Kamera stehe...
Da geht mir sehr, sehr viel durch den Kopf. Ja, vielleicht genau das, ja.
Die ARD-Tagesschau ist...
Was ganz Besonderes.
Südtirol bedeutet mir...
Ein schönes Naturerlebnis.
Wer mich kennt, der weiß...
Dass ich mir sehr viele Gedanken mache.
Meine Kindheit war...
Abwechslungsreich.
Besonders stolz bin ich auf...
Mein Raif Badawi-Buch.
Die arabische Welt...
Hat große Probleme.
Meine Familie ist...
Mir sehr wertvoll.
Gerne esse ich...
Japanisch.
Am liebsten lese ich...
Sachbücher.
Das letzte Mal geweint habe ich...
Ich glaube, bei meiner Hochzeit tatsächlich.
Bei deiner Hochzeit? Mhm. Weil es so toll war. Wollen wir darüber sprechen oder möchtest du?
Ja, ich bin ja jetzt nicht flennend in Tränen ausgebrochen, ja. So kann man's,
muss aber
man
es war sich so das nicht, romantisch.
Es war auf eine gewisse Weise sehr rührend. Wir haben in Jerusalem geheiratet, in der Erlöserkirche. Ja, aber das Rührendste war ehrlich gesagt, das ist halt die Erlöserkirche ist im Zentrum der Altstadt, wer das kennt. Haben im österreichischen Hospiz da gewohnt. Und vor allem ist es natürlich auch das Herz des Tourismus. Und die Kirche war natürlich fast leer. Also wir haben unsere Familie mitgenommen, aber hatten jetzt sonst keine Gäste dabei. Ja. Aber als dann die Tür aufging, waren gerade irgendwie 10 Touristengruppen davor und der Platz vor der Kirche war mit Dutzenden, hunderten Leuten voll und die Tür ging auf und wir kamen da eben raus und alle haben geklatscht und gejubelt und haben ein paar Leute Blumen geholt, wir kannten die alle gar nicht und wollten sich dann mit uns fotografieren lassen, weil meine Frau ja auch im Brautkleid da stand. Ja. Also das war eine ganz irre, also auch so unerwartet, weil wir wussten nicht, dass da Leute sind. Die Tür geht auf und ein Platz voller Menschen klatscht und jubelt. Ja. Das war eine ganz irre Situation.
Dieses Sonntagsfrühstück war
sehr angenehm, sehr sympathisch, sehr nett.
Ja, herzlichen Dank. Deine Winkler wünscht noch einen schönen Sonntag. Und auch diesmal gehört das letzte Wort meinem Gast, also dir, Konstantin, bitteschön.
Ich darf jetzt sagen, was ich genau, sagen will.
Was du auf dem Herzen hast.
Ja, ich wünsche allen Südtirolern einen schönen Sonntag und hoffe, dass es einigermaßen interessant war, was wir besprochen haben.